Auf geht's, Folge 90 von HSV, meine Frau! Herzlich willkommen, wir haben schon wieder drei Punkte eingeheimst und das wird heute besprochen. Einmal mit Kai.
Moin.
Und mit Gato.
Moin.
Mein Name ist Stübi und wir analysieren heute das 4:0 gegen Erzgebirge Aue, gegen die wir im letzten Jahr noch mit Ach und Krach 1:1 gewonnen haben, noch mit dem Winzheimer Abstauber-Tor.
1-1 gewonnen?
1-1 gespielt.
Was heißt gespielt?
Ja. Birne ist noch ein bisschen weich, aber 1-1 haben wir gegen Aue gespielt. Was ich eigentlich fragen will ist, kann man das so an diesem Spiel festmachen, dass die Mannschaft reifer geworden ist? Ich habe so ein bisschen gelesen in den Medien, ist erwachsener geworden, ist reifer geworden. Wie schätzt das ein, Gato?
Ja, also wenn sie wirklich so erwachsen ist und so reif, dann hätten wir jetzt gegen Pauli auch gewonnen. Aber Rückschläge gibt's immer. Das Wichtige ist ja, wie man danach wieder aufsteht, würde eine schöne Floskel sagen.
Ja.
Das haben sie getan und es war tatsächlich ein entspannter, sonniger Nachmittag oder Mittag. Denn man hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass Aue irgendwie uns gefährlich werden könnte. Und auch als der HSV, als wir führten, haben die jetzt kein Pressing gemacht, sondern die waren eher Schadensbegrenzung darum bemüht. Und das zeigt ja auch, wie groß der Respekt ist und wie, ja, dass der Trainer auch eingesehen hat, so, es macht jetzt hier keinen Sinn, noch irgendwie auf das Tor zu gehen. Wir fangen eher noch welche. Also von daher war das sehr, sehr souverän und überlegen runtergespielt.
Kai, du musst dich jetzt für eine Antwort entscheiden. War es die Stärke des HSV oder die Schwäche von Aue?
Die Stärke des HSV und um dann nochmal auf deine vorherige Frage einzugehen, ja, die Mannschaft ist auch seit dem Pauli-Spiel reifer geworden, denn es war die älteste Mannschaft, die seitdem der HSV in der zweiten Bundesliga spielt, auf dem Platz stand und zudem würde ich sagen,
klar, kann man ja nochmal kurz aufzählen, was sich verändert hatte, also Hand ein bisschen was wir auch prognostiziert haben, ich meine, da musste man jetzt auch kein Hellseher für sein, aber auch Jatta raus, was wir auch in Anführungsstrichen ein bisschen gefordert haben, Narei ist rausgegangen und in der Mitte
Kinzombi.
Jawohl, genau. Dafür neu drin, Harnik,
Hand,
hilf mir mal, und
Duziak.
Ja. Und ich finde, Reife kam dann nicht nur auf dem Spielfeld zum Glänzen, sondern auch neben dem Spielfeld, dass man einfach die Handschrift von Dieter Hecking, finde ich, so ein bisschen erkennt, die einfach da hinten auch wenig zulässt. Es ist eine kontrollierte Offensive, kein Hurra-Fußball, wo wir da die Scheune hinten aufmachen und dementsprechend ist die Mannschaft im Moment schon, finde ich, sehr weit. Für mich auch übrigens, auch wenn wir auf dem zweiten Platz stehen, wenn ich so die Spiele von Stuttgart beobachte, spielt sie im Moment den besten Zweitliga-Fußball, der HSV.
Genau das wollte ich jetzt mal gerade als, eigentlich hast du ja deine wilde These, Kais wilde These, aber heute mal Stübis wilde These. Ich finde, ich habe das Spiel nicht live verfolgen können und habe es mir dann jetzt nochmal in der Wiederholung auf Sky angeguckt. Dann weiß man natürlich auch, wie es ausgeht und es ist so ein bisschen langweiliger. Aber ich fand ehrlich gesagt, die haben echt so mittelmäßig gespielt. Also ich fand auch so, das war von der Leistung richtig überschaubar und vielleicht sogar eins der schwächeren Spiele, ne? Abgesehen von der wahnsinnig guten Effektivität, aber am Ende tatsächlich fünf Schüsse aufs Tor, vier Tore, aber ansonsten war es jetzt auch nicht viel und diese beiden Van Drongelen Diagonalbälle, ja, gut gemacht, aber auch blind von Aue, dass die Abwehrreihe da irgendwie Höhe Mittellinie steht, wenn sie dann nicht gleichzeitig auch Van Drongelen angreifen, also so geil fand ich es jetzt nicht. Wie das 4-0 so. Also der scheint
ja,
trübt ein bisschen.
Ja bis jein. Also es hat halt gereicht um 4-0. Das 4-0, du bist aus dem Stadion gegangen und dachtest nicht, das Ergebnis wäre jetzt zu hoch und schmeichelhaft.
Im Stil einer Spitzenmannschaft.
Ja, genau. Also das war auch so, musste sich Bayern München fühlen, haben wir auch oder rund um uns alle gesagt irgendwie. Mhm. Also von daher, natürlich kannst du noch besser spielen und mehr Chancen kreieren, aber irgendwie ist da auch irgendwie so ein gutes Pferd, springt so hoch, wie es muss. Und ein 4-0, was völlig verdient war und sich auch noch so angefühlt hat wie ein 4-0, da gibt es wenig dran zu meckern. Ja, Punkt.
Okay.
Ja, siehst du auch so? Ja, sehe ich auch so. Vor allen Dingen, es ist nicht mal nur die erste Elf. Also im Moment bist du auch noch so variabel von der Bank. Also ich finde die Bank im Moment extrem stark. Da kann ich mich eigentlich selten zurückerinnern, dass wir mal so eine gute Bank hatten. Wer da reingekommen
sogar,
ist mit
sogar in der ersten
Calvo,
Liga.
Wood, ja. Papadopoulos hast du noch auf der Bank. Dann hast du Jatta, Kinzombi, Narei. Also das ist wirkt, also im Moment wirklich sind wir so gefühlt am Höhepunkt.
Ich wollte jetzt, na, also das würde ich wirklich echt nicht sagen. Ich fand, also wie gesagt, ich fand es jetzt nicht so stark, fand auch die Kombination nicht so wahnsinnig. Es war halt echt effektiv, so ein bisschen wie in Nürnberg fand ich so zum richtigen Zeitpunkt auch die Tore gemacht, aber es war jetzt nicht so
völlig
tausendprozentig auseinandergespielt.
Nee, das nicht, aber das war halt, es sah halt so überlegen aus, weil von Aue auch einfach nichts gekommen ist.
Ja.
Und deswegen war nie Gefahr da von Aue und man hat halt irgendwie relativ früh dann irgendwie 1-0 vorne gelegen und dann 2-0, dann war es schon irgendwie durch und dann hatte man eine ganz solide und ruhige zweite Halbzeit, weil einfach von Aue wirklich nichts gekommen ist und dann ja, hat man seine Chancen auch gut genutzt.
Ich glaube, was du fühlst, ist so, dass wenn man stärkerer Gegner kommt, ob wir dann nicht auch noch in der Lage dazu werden. Aber ich mein Gefühl sagt mir im Moment, dass wir noch einen Gang hochschalten könnten tatsächlich.
Und das ist der entscheidende Punkt nämlich, darauf wollte ich auch hinaus, ich will auch, es auch gar nicht schlecht reden, oder weil im Vorfeld nimmt man natürlich einen unspektakulären, kaltblütigen 4-0-Sieg, sage ich jetzt mal, immer, gerne, können wir das bis zum Rest der Saison machen, aber es muss ja auch trotzdem Steigerungspotenzial geben und ich glaube, das Beste, was du so haben kannst, ist ein Sieg, aber noch Anhaltspunkte, wo man vielleicht noch ein bisschen was machen kann und ich fand jetzt so die Spielentwicklung, wenn ich mal so das als Wort benutze, fand ich jetzt nicht so wahnsinnig kreativ, sondern es war so ein bisschen runtergespielt, war, aber ist auch in Ordnung, kein Gegentor, auch wichtig, Heuer Fernandes auch gar nicht gewackelt, so das stabilisiert sich und vielleicht scheint sich da so ein bisschen herauszukristallisieren, dass die Abwehr wirklich das Prunkstück ist und du einfach so viel Qualität hast im Mittelfeld, ich meine, diesmal extrem, ne? So eine Ballsicherheit mit Duziak, Hand und Fein, es ist ja unmöglich, den da auf die Füße zu treten, sag ich mal, mit Mittelfeldpressing. Und du hast halt die Qualität, dann vorne mit Hinterseher, Harnik immer ein Tor zu machen, aber es ist jetzt nicht so Leipzig-mäßig.
Ja, bam. Aber es fühlt sich irgendwie gerade komisch an, dass ich nur positiv, ich kann mich nicht erinnern, dass ich so positiv jemals über den HSV gesprochen habe, aber man muss ja auch mal fairerweise sagen, wenn der Gegner jetzt mal, was du sagst, vielleicht mal ein bisschen besser steht oder das Spielglück ist nicht auf deiner Seite und du hast lange 0-0 und wenig Chancen erspielt, dann sehe ich selbst bei dieser Mannschaft mit Kittel, Hand und den weiteren noch Gefahr durch Standards. Also, dass die Mannschaft dann auch sagen kann, ey, pass auf, wir ziehen mal einen Foul in Strafraumnähe und kommen darüber oder sind kopfballstark mit, gut, Kopfballstärke fehlt uns noch ein bisschen diese
total.
Saison. Aber Freistöße, Standards sind auf jeden Fall eine Waffe, auch noch on top, wenn du spielerisch mal nicht wuppen kannst.
Dieses Spiel sind wir auch ganz krass über die langen Bälle gekommen und das ist ja auch ein taktisches Mittel und wenn man da sieht, dass da Aue vielleicht irgendwie eine Schwachstelle hat und vor allem im Stellungsspiel eine Schwachstelle, also sind ja mehrere Tore passiert.
Dann
ja,
sie haben danach in den Interviews gesagt, erstens Van Drongelen fand ich ganz witzig, er hat gesagt, ja, manchmal habe ich echt, ich glaube, er hat so gesagt, Betonfüße. Aber diesmal hatte ich so ein weiches Gefühl.
Ja.
Wir sagen ja auch manchmal, dass er so ein bisschen Skischuhe anzuhaben scheint. Genau wie Jatta übrigens auch ab und zu. Aber ich weiß nicht, ob das, weil dann auch noch in den weiteren O-Tönen war so ein bisschen zu hören, ja, wir haben erkannt, dass Aue mit der Kette sehr hoch steht und wir dann mit langen Bällen die so überspielen können. Haben die es wirklich so taktisch erkannt oder ist es auch einfach dann aus dem Instinkt raus, dass du dann mal so einen Ball da aus Verlegenheit auch hinter die Kette schlägst und dann läuft's halt.
Ich denke beides, aber für mich waren es schon viele hohe Bälle, die angekommen sind. Ich weiß nicht, ob es jetzt mehr waren als sonst, aber auf jeden Fall sind mehr als sonst angekommen und dadurch hat sich was Gefährliches entwickelt und dabei ist echt von Drongelen sowas von hervorzuheben. Der hat fast alles Gefährliches eingeleitet und für mich so ein bisschen Man of the Match gewesen. Der hat echt einen Zauberfuß gehabt. Also da dachte ich so, wow, Alter, da ist ja doch richtig die Spieleröffnungspower hinter ihm und nicht nur irgendwie der wahnsinnige Abräumer, der über die Mentalität kommt und über die Aggressivität, sondern der hat echt ein feines Füßchen da bewiesen. Und das war, also Hut ab.
Man muss noch Eier haben, ne, nach dem Eigentor im Derby, ja, dann solche Bälle zu spielen, die ja auch immer ein bisschen mit Risiko behaftet sind. Also gute Reaktion.
Ich muss es auch unterstreichen, weil er kriegt trotz vier anderer Torschützen die beste Note, zum Beispiel vom Kicker mit einer 1,5. Und gleichzeitig musste ich dann lustigerweise auch an Papadopoulos denken, weil ich finde, dass bei Papadopoulos die langen Bälle immer eher unglücklich waren und gleichzeitig wirkt die Mannschaft so im Gleichgewicht. Und Papadopoulos, hatten wir hier schon oft analysiert, ist so jemand, der sich dann doch eher mal ein zu viel zur Brust nimmt, mal eher was zu viel an sich reißt.
Bringt so negative Vibes auch rein.
Ja, sieht im Moment so aus, als wäre der Platz auf der Bank der beste Platz für ihn.
Plus jetzt kommt Letschert dazu, Everton noch grippalen Infekt, aber kommt dann auch dazu. Also es wird schon, glaube ich, echt eng. Muss man vielleicht sich mal in China umgucken, ne?
Ja. Everton, grippalen Infekt?
Ja, ja.
Energy macht mich fertig, ne? Ja. Immer ist irgendwas.
Wir haben das schon vom Freund aus Nürnberg gehört. Ja, aber
nicht nur beim HSV, das war auch früher so.
Genau, wir haben das gehört vom Freund aus, der Fan vom Club ist und der hat schon gesagt, der Everton, alles gut, eigentlich richtig, aber ihr werdet sehen, da gibt es immer irgendwelche Wehwehchen.
Ja. Bei Hand müssen wir jetzt auch langsam die Uhr wieder stellen, ne? Also jetzt nicht zu sehr freuen, sondern ja, auch mal wieder damit rechnen, dass er ausfällt.
Aber das war schon eine starke Mittelfeldachse da irgendwie, ne? Mit Duziak, Hand, Fein sowieso wieder überragend. Das ist ja, man gewöhnt sich fast schon dran, aber was für eine konstante Performance von so einem jungen Spieler auf der Position. Ja. So krass beeindruckend, finde ich. Also wenn der so weitermacht, und der scheint ja auch vom Kopf total klar zu sein, sehen wir jetzt gerade beim HSV so einen zukünftigen Nationalspieler auf jeden Fall mal, ne?
Ja, vor allen Dingen defensiv, mega stark in der Balleroberung und kann auch mal, offensichtlich, zu Fein braucht man gar nicht viel sagen.
Also
man nimmt es schon so hin, aber mega stark. Ja. Hand, finde ich, hat ein bisschen pomadig begonnen, hat sich dann hinterher gesteigert mit dem Tor.
Auch wichtig für ihn mal wieder, ne?
Ja, fand ich auch gut, aber da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Duziak, ja.
Nee, aber ich muss sagen, fand ich richtig gut. Hat überhaupt keine Fehler gemacht.
Ja, aber ich habe ihn schon mal besser gesehen. Also ich fand's, er hat mich nicht völlig überzeugt, war viel unterwegs, aber hat mich nicht völlig überzeugt.
Ich finde, mit einer Führung ist er der Typ, den du auf dem Platz haben willst.
Ja.
Er verliert keine Bälle, gute Übersicht, körperlich stark, nicht ganz so schnell, das stimmt schon, ne?
Also ja, aber irgendwie.
Irgendwas ist immer.
Ja, genau. Und dann Kittel fand ich okay. Harnik war gar nicht an so wahnsinnig vielen Sachen von ich beteiligt, aber die er gemacht hat, waren echt immer gut. Und da sieht man mal, er legt das Ding halt einfach dann gut ab und er ist da.
Was
und
das für ein Move von ihm, ne? Sensationell.
Ist unglaublich. Und das macht dann halt auch den Unterschied aus, gerade in der zweiten Liga. Das ist halt, ob du ein Tor schießt oder nicht. Und davor kannst du sonst achtmal einen geilen Pass machen. In der Situation musst du halt die Coolness-Erfahrung haben und die hat er nachgewiesenermaßen. Und wer weiß, was ein Winsheimer in der Situation gemacht hätte. Vielleicht hätte ihn Volley probiert, rechts oben reinzuschießen und dann wäre er in C rangegangen. Also da muss man schon sagen, ist Harnik.
Zucker auch für unsere HSV-Fans hier ist ja, dass Bremen jetzt dieses Riesenverletzungspech hat und so danach lächzt Harnik jetzt in seinen Reihen zu haben. Und schön, dass wir ihn da nochmal abluchsen konnten.
Man wünscht natürlich jetzt niemandem einen Kreuzbandriss, ne? Also Füllkrug, gute Besserung an dieser Stelle. Bremen ist mir auch Latte jetzt. Ist auch, ja. Aber trotzdem, also ich muss auch sagen,
wir tauschen schon die Ligen.
Ist so immer schön, wenn man sie jetzt verlieren sieht und jetzt mal so langsam diese Magie von Kohfeldt so ein kleines bisschen erblasst, das ist schon auch wichtig.
Ja, die sollen mal schön runtergehen.
Wurde ja als neuer Guardiola gehandelt, das ist schon gut, dass sie jetzt nicht ganz vorne dabei sind.
Was ich noch auffällig fand, war bei Wagnermann, das muss man mal in der Entwicklung einschätzen, der macht ein wirklich unterirdisches Spiel gegen Pauli und ein super Spiel jetzt gegen Aue. Und
sag mal ehrlich, fandst du es wirklich auch, ich will heute nicht so der Miesmacher sein, aber fandst du es so geil, diese mutige Aktion kam so aus dem Nichts für mich. Habe ich ihm nicht zugetraut, dass er das macht, so ein Dribbling
plus Abschluss, man muss sagen,
stark,
okay,
aber der Rest des Spiels.
Aber sag mal die Fakten, er hält hinten mit der Abwehr zusammen die Null und setzt noch Offensivakzente mit seinem Tor. Ich finde, das ist schon aber was ich eigentlich nur sagen wollte ist, da siehst du bei so einem jungen Spieler noch diese Wellenform. Ein Spiel gut, ein Spiel schlecht. Und das zeigt eigentlich, wie gut Fein ist, weil der schon ein Level weiter ist, ja auch in seinen jungen Jahren, und konstant eine gute Leistung abrufen kann. Und das ist, finde ich, ganz interessant, so wie du die Spieler dann auch bringen musst. Ne? Fein kannst du ohne Probleme eine Stammplatzgarantie geben und so einem Wagnermann, da weißt du immer, da ist ein riesen Risikofaktor.
Aber immerhin hat er Ausschläge nach oben und spielt seine Rolle jetzt oder dieses Spiel einigermaßen konstant mit einem Jahrtausend-Move, wohingegen Amici, der reingekommen ist, hat einmal gar kein Land gesehen. Also der hat viel probiert, auch jede Aktion offensiv, aber erneut, was heißt erneut, das zweite Spiel jetzt von zweien, aber glücklos. Und da hat man noch nicht den Ausschlag nach oben gesehen, vielleicht bisher nur im Training.
Ja, wir lassen ihn mal weitermachen, würde ich nämlich auch sagen. Dirk Bremser hat nochmal gesagt, ja, im Training sieht das schon deutlich besser aus und sie ermutigen ihn aber, weiter dran zu bleiben. Ist auch genau richtig. Soll weiter seine Chancen kriegen, vielleicht kommt dann mal der Durchbruch. Aber trotzdem, bei Wagnermann nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, finde ich aber relativ stark, dass er offensichtlich schon mit dem Tor gerechnet hat und direkt so einen Jubel rausholt, ne?
Ja.
Habt ihr es gesehen? Ja. Mit dem,
das
Handy und dann auch irgendwie eine 3 gezeigt. Also es war jetzt auch nicht so, oh mein Gott, mein erstes Bundesliga-Tor, sondern gejubelt wie ein Großer.
Ja.
Also ich weiß nicht, was das für ein
die
Typ
Stimmung
ist.
In der Kabine vom Spiel stimmt wohl aktuell, dass sie sich da über solche Sachen Gedanken machen können.
Ja, gut, aber das ist doch
eine gewisse Lockerheit wohl drin.
Genau, das wollte ich sagen. Also es ist auf jeden Fall ein positives Signal und Wagnermann ist ja auch bekannt dafür, was man so hört und was man so liest, dass er, um es mal total positiv zu formulieren, sich keinen großen Kopf macht.
Ja, das ist wirklich total positiv
also formuliert. Beim HSV kann das manchmal nicht schaden, das stimmt schon.
Kann frei aufspielen.
Denkt nicht viel nach links und rechts.
Keine großen negativen Gedanken. Jetzt mal ganz kurz, diese Umstellung, haben die sich bewährt aus eurer Sicht und bedeutet das dann auch, dass man fürs nächste Spiel direkt eigentlich das dabei belassen kann? Oder ist es dann wieder was anderes? Man spielt dann wieder auswärts bei Jahn Regensburg. Unangenehme Mannschaft, die jetzt aber so ein bisschen strugglen in dieser Saison. Gibt es einen Änderungswunsch bei euch?
Boah, total schwierig, weil Jatta, erstmal finde ich okay, dass Jatta draußen geblieben ist. Der hat ja jetzt erstmal den Einwechseler und so Wood, Amici, die wahrscheinlich selten reinkommen, eine Chance gegeben. Rahiro hat es übrigens sehr gut gemacht, als er reingekommen ist, fand ich. Aber du könntest jetzt rein theoretisch Jatta bringen. Also Kandidaten wären ja Jatta, Kinsombi, Narei, die draußen waren.
Ja.
Und Wackelkandidaten wären, also eventuell Harnik, ich weiß nicht, was da muskulär ist.
Vorausgesetzt, aber nicht leistungsmäßig, ne?
Genau, also vorausgesetzt alle sind fit, würde ich gegebenenfalls entweder Hunt oder Kittel rausnehmen.
Ja.
Eventuell Kittel, der dann eine Außenbahn frei macht für Narei oder
Jatta kann
Jatta,
dann links,
genau,
links
wahrscheinlich für Jatta. Mhm. Und ich würde auch Kinsombi gegen Duziak tauschen, aber das ist so ein Duell auf Augenhöhe und je nachdem irgendwie, keine Ahnung, wer da der Gegenspieler ist, wie die taktische Ausrichtung ist, das wären so meine Tauschkandidaten.
Ich finde, bei allem Potenzial hat Duziak jetzt noch nicht so richtig gezeigt, wie gut er sein kann und dann muss man irgendwie, wenn die Konkurrenz so groß ist, muss man, finde ich, dann doch nach den gezeigten Leistungen gehen. Training können wir nicht beurteilen, aber jetzt nur vom Spiel her hat Duziak dann doch ein bisschen mehr auf den Platz gebracht als Kinsombi.
Ich würde aber tippen, die Mannschaft bleibt so. Ja. Du hast 4-0 gewonnen, gibt gar nicht so viele Gründe, etwas zu ändern. Und
ja, manchmal ist es ja so ein taktischer Move, dass du noch so eine überraschende Variante reinbringst. Zum Beispiel, wenn jetzt keiner mit Jatta rechnet und die dann da so einen defensiven Außenverteidiger haben, dass du dann mit Jatta so eine Waffe da hast.
Auf der anderen Seite, wenn du Narei und Jatta auf der Bank hast, das sind jetzt auch die schlechtesten Einwechselspieler, um so einem Spiel nochmal Schwung zu verleihen in der zweiten Halbzeit.
Wie siehst du's?
Also Kittel würde ich auf jeden Fall drin lassen und nicht zur Diskussion stellen, weil ich einfach, wenn mal so ein Spiel nicht so flüssig ist, auf seine Standards setzen würde. Mhm. Ansonsten würde ich das Team von der Leistung her so lassen, weil ich einfach auch immer drauf gucken würde, unabhängig von den individuellen Leistungen, wie so ein Team harmoniert hat untereinander und das hat es gut.
Und eigentlich hat ja Hacking auch gezeigt, dass er schon bis auf mal so eine Position bei einer Siegerelf bleibt. Ne? Ja. Das finde ich, kann man schon so rauslesen.
Was ich nicht einschätzen kann, ist, ich würde jetzt mal, wenn man schon so gut in Form ist, einfach mutig offensiv nach vorne spielen mit dem Prinzip, dass wir von Anfang an versuchen, uns wirklich viele Chancen zu erspielen. Ich glaube aber, dass das genau das ist, was Hacking eben nicht möchte, sondern der möchte wieder sagen, ruhiger Spielaufbau, keine Hektik aufkommen lassen und das wirklich einen soliden Stiefel runterspielen.
Also Regensburg kennen wir aus der letzten Saison, haben wir auch verloren und Fein hat, der ja letztes Jahr an Regensburg ausgeliehen war, hat auch nochmal gesagt, ganz giftig, das sind so Winner-Typen, da läuft es jetzt zwar gerade nicht, aber das ist so eine Mannschaft, die ist sehr unangenehm und den darf man nicht den Schneid, oder man darf sich nicht von denen den Schneid abkaufen lassen. Heißt ja übersetzt auch wieder Ballbesitz,
gegenhalten, ne, körperlich.
Gegenhalten, aber wirklich auch den Gegner dann laufen lassen, in den eigenen Reihen den Ball halten. Und das spricht dann doch, finde ich, für so eine Hand-Duziak-Fein-Variante im Mittelfeld. Und Kittel ist ja auch ein ballsicherer Spieler.
Ja.
Es gibt eigentlich nichts zu ändern.
Gehe ich mit d'accord, ja.
Ja, auch. Ich glaube sogar Geduld, 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 Geduld. Wenn es nach 70 Minuten 0-0 steht oder so, dann trotzdem weiter den Stiefel runterspielen und einfach mal stabil bleiben und bloß nicht in so ein Raster verfallen, wie wir es letzte Saison hatten, wo wir dann ab und zu mal wirklich so komplette Ausfälle hatten und im Spiel uns nicht mehr fangen konnten.
Wie seht ihr das mit Jatta? Ich meine, da gab es jetzt auch wieder diese Berichterstattung. Man hat auch keinen Bock mehr drüber zu reden, ne? Aber er hat ja wohl beim Einwohnermeldeamt von Bremen tatsächlich eine E-Mail-Adresse angegeben, in der er bakkeridafé@hotmail.com stehen hat. Was ja bedeutet, ein weiteres Indiz, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Und wie seht ihr das?
Also
wäre das ein Grund, ihn jetzt nicht spielen zu lassen? Weil, auch wenn das natürlich irgendwie moralisch schwierig ist, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Regensburg sich traut, überhaupt einen Einspruch einzulegen, weil ja alle Vereine dermaßen verunglimpft wurden, die einen Einspruch eingelegt haben.
Ich finde es lustig oder spannend, weil ehrlich gesagt, wenn man das so hört, was du gerade gesagt hast, dann ist doch für mich eher so der Fall, dass da wirklich was dran ist und das ist ein Indiz, was eigentlich klar dafür spricht, dass da Bakary vielleicht seine Identität gefälscht hat. So, jetzt höre ich auch vor dem Spiel gegen Aue vom HSV eine ganz klare Stellungnahme, dass das einfach nur lächerlich ist und da alles geklärt ist und dass es überhaupt keine Zweifel daran geben kann. Das spricht dafür, die werden sich ja so weit nicht aus dem Fenster lehnen, wenn sie sich nicht todsicher sind. Auf der anderen Seite spielt er nicht. Es ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, das verwirrt mich alles so. Ich bin da irgendwie raus und weiß ja gar nicht mehr, woran ich glauben soll.
Ja, wir können ja, unsere eigene Meinung können wir ja schon sagen. Und ich meine, das ist ja diese, wenn man jetzt einfach mal sich diese Indizien anguckt, wie gesagt, keine Beweise, dann sind
Fake
das eben
News
diese,
vielleicht auch.
Sind das eben diese Bilder, so 2015, Bakary Dafé beim FC Gambia, sag ich jetzt mal, und daneben aus dem Jahr 2019 Bakary Yatta beim HSV. Es ist einfach, entweder sind es eineiige Zwillinge, die sich auch noch entschieden haben, exakt dieselbe Frisur zu tragen, oder es ist dieselbe Person. So.
Ja,
unser Gefühl, das muss man ja, unser Gefühl ist doch von uns allen, haben wir auch schon gesagt, da ist irgendwas, passt da nicht.
Ja, aber ich tue mich schwer damit, das so zu sagen, weil es kann da, wie gesagt, alles möglich sein, wenn man nicht komplett da drin ist in der Materie.
Ja, ich will auch nicht die rechtlich korrekte Variante jetzt von mir hören, sondern.
Nee, aber es sieht, klar sehen die sich ähnlich, aber man kann ihm so krass Unrecht tun, finde ich. Und mein Gefühl ist, es ist einfach 50-50. Und ich glaube, dass die Bild-Zeitung jetzt einfach hart pisst ist und irgendwie einen Hals hat und mit der guten Reaktion des HSV nicht gerechnet hat. Und jetzt die ganze zweite Bundesliga hat ja die Reaktion vom HSV gelobt und stellt sich quasi damit ja indirekt auch gegen die Bild-Zeitung. Ja,
das Ding kann jetzt sowas von kippen nach diesem Statement von Yatta und also die Bild hat ja dann auch gesagt, jetzt ist der HSV gefordert. Das zum Beispiel sehe ich gar nicht, weil einen Beweis gibt es ja immer noch nicht. Das ist ja das Entscheidende. Scheiß auf das Rechtliche. Aber wenn sozusagen jetzt so Unruhe reinkommt und die Stimmung so ein bisschen kippt gegen den HSV, so nach dem Motto, ihr seid alles Lügner, das wäre halt scheiße. Und ich befürchte, also ich habe immer jeden Mittwoch, also morgen ist es wieder soweit, jeden Mittwoch Angst, dass in der Sportbild irgendeine neue Erkenntnis drin steht.
Ja, also das kann sein, aber bis dahin kannst du jetzt nicht anders als abwarten.
Wieder alles richtig gemacht, klar. Hacking hat gesagt, es ist alles zum Thema gesagt. Beuth hat gesagt, die Behörden haben sich geäußert, es gibt keine Zweifel, Einspruch wurde zurückgezogen. Also rechtlich bist du auf klar. Der sicheren Seite. Nur was passiert, wenn jetzt Yatta wieder spielt gegen Regensburg und dann trifft er und dann kommt wieder ein Einspruch.
Also ich glaube auch, die Hürde ist hoch, wie du meintest, dass Regensburg Einspruch einlegt. Aber du kannst das jetzt nicht, was sollst du jetzt machen? Es ist irgendwie alles gesagt und du kannst, also es würde einen nicht verwundern, wenn morgen die Bombe platzt und es doch so ist. Es würde einen auch irgendwie nicht verwundern, wenn es jetzt abgehakt ist. Also deswegen meine ich so, es ist so 50-50 und irgendwie beide Sachen werden völlig wahrscheinlich irgendwie, dass sie passieren.
Das ist so ein bisschen, als wärst du Millionär und hast dein Geld durch nicht ganz so astreine Sachen gewonnen und musst permanent Angst haben, dass es auffliegt.
Ja. Es kann auffliegen, es muss aber nicht auffliegen und du weißt es halt nicht.
Ja, aber ich hoffe nur, dass sich das nicht negativ auswirkt auf erstens dann die Stimmung im Verein und dann im nächsten Schritt auch auf die Leistung der Mannschaft.
Ja, das finde ich halt auch so schade, dass sich da zwei Felder miteinander mischen, die nichts miteinander zu tun haben. Also das eine ist irgendwie so eine rechtliche Sache und das andere ist so der Sport und es ist einfach so schade, dass man das in dem Fall nicht ganz klar trennen kann, weil letztendlich ist für mich, wenn man den Sport betrachtet, der Fall klar, egal. Yatta das ist oder nicht.
Völlig egal.
Nur das Problem
ob der 21 oder 23
das scheint ist. Ja nicht alle so, das scheinen ja nicht alle leider so zu sehen. Das würde auch viel die Problematik lösen, wenn die anderen Vereine einfach sagen würden, wisst ihr was, uns ist das scheißegal, was mit Yatta ist, sportlich, klärt das, aber sportlich wird das keine Konsequenzen haben. Das wäre eigentlich mal ein feiner Move.
Das ist ja unsere haben ja auch einige gesagt, das ist ja auch unsere Haltung eigentlich von uns allen, dass wir sagen so, das wirkt schon so, als würde da was nicht stimmen. Trotzdem haben wir auch gesagt, um aus so einem Land wie Gambia zu fliehen, würde man jederzeit irgendwie lügen oder schummeln oder was auch immer, um eine beschleunigte Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung zu kriegen. Also es ist ja total nachvollziehbar. Plus es macht ja eben wirklich, wir reden ja nicht über Doping, sondern es geht am Ende darum, ob man akzeptiert, dass der Spieler, der da spielt, eine Berechtigung hat, in Deutschland zu sein oder nicht. Das ist ja das Problem an diesen Einsprüchen, ne? Das ist ja, dass man sozusagen anzweifelt, dass der ein Recht hat, da zu spielen. Und das wiederum, das steht ja außer Frage, finde ich.
Ja.
Aber gut, das ist irgendwie, es bleibt, ja, aber das ist halt, das ist eben so ein bisschen nervig, aber und ich sage auch ganz ehrlich, mein Gefühl ist, da wird noch was kommen. Also ich glaube nicht, dass das jetzt so, yo, we will see, und dann kommt jetzt nichts mehr von der Bild oder Sportbild. Ich glaube, dass wir da noch richtig viel Ärger mit haben werden.
Ich bleib bei 50-50. Es kann beides passieren, und bei beiden würde ich sagen, ja, okay, muss man mit rechnen.
Wollen wir mal gucken, was dann wirklich am Ende bei rumkommt. Man kann ja nichts anderes machen, und solange das so funktioniert, ist alles wunderbar, als 3 Punkte zu holen. Gegen Regensburg ist es soweit, und der Hinweis jetzt nochmal, bevor Sie es vergessen, wir sind dann ja auch am Samstag bei der Rautenperle. Haben wir häufiger hier schon zitiert, rautenperle.com. Super Blog mit auch echt coolen Insider-Infos vom Training, dann auch immer mal eine Taktikanalyse. Und ja, die Jungs haben uns gefragt, ob wir Lust haben, gemeinsam das Auswärtsspiel zu gucken bei der sogenannten Auswärtscouch. Und das machen wir natürlich sehr gerne. Werden wir mal gucken, wie das abläuft. Und dann ist es so eine, also so eine Livestream-Geschichte irgendwie, ne? So stelle ich mir es vor.
Ja, ich bin ganz gespannt. Also ich gehe da völlig open-minded rein und guck mal, was passiert, und werde mal die HSV-Expertise den Jungs dort näher bringen.
Wie ihr uns kennt. Und falls ihr uns, genau, vielleicht fragt ihr euch ja auch, wie sehen die eigentlich aus? Da gibt es die Möglichkeit, wir werden in Fankutte auflaufen, das ein oder andere Bierchen trinken und dann mal gemeinsam mit unter anderem Markus Scholz, dem Gründer der Rautenperle bzw. Weiterentwickler von Mats ab, das Spiel schauen und analysieren. Freuen wir uns drauf, und hoffentlich seid ihr dabei.
Moment.
Natürlich. Ja, ich muss zum Training jetzt eigentlich.
Nee, ja, musst du. Du willst jetzt noch reich werden erstmal. Was denkst du, Stübi, ist die Quote gegen Jahn Regensburg? Du als alter Wettprofi. Ich hoffe, du hast am Wochenende wieder gewonnen.
Ja,
wir haben unsere Wette übrigens gewonnen. Eine Handicap 2-0.
Ja.
Also HSV hätte 3-0, 4-1 gewinnen müssen. Es hat wieder Geldscheine geregnet.
Bei mir ist auch geregnet, allerdings habe ich auf den Laver Cup im Tennis gesetzt. Und habe ich ein gutes Händchen. Beim Tennis läuft's. Beim Fußball leider nicht so. Aber und ich habe noch eine Wette abgeschlossen. Geheimtipp. Ist auch ein Wahnsinnsgeheimtipp. Aber ich habe gewettet, das muss ich mal, wenn ich mein Handy hier habe. Nee, habe ich leider nicht. Aber Leipzig wird Meister, habe ich gewettet.
Wie ist da die Quote?
12.
Oh ja, die ist gut.
Ja.
Also die Quote ist gut.
Faire Quote, ja, muss man sagen. Auch.
Mit 2 Punkten Vorsprung. Und ich finde es, also wenn die ein bisschen Glück haben mit den Verletzten, könnte es so ein, weil bei Bayern und Dortmund sehe ich nicht die Konstanz, und irgendwie Leipzig überzeugt mich total. Und ich fand die, bei der Quote war es mal den, den Tipp wert. Das nur am Rande. Und
so, jetzt Quote jetzt gegen Regensburg.
HSV auswärts in Regensburg. Ach, Regensburg ist unten, aber
ich würde schätzen so, keine Ahnung.
1,8.
Nee, so 1,95 oder so.
Kai. Ja, es ist 1,95 tatsächlich. Also verhältnismäßig hoch, finde ich.
Ja, finde ich auch. Ja, also gut.
Scheint kein sicheres
Ding zu sein. Da musst du noch 5% Steuern abziehen, ne? Auch immer schwierig.
Ja, online nicht.
Wo? Bei Tipico?
Ja, da musst du keine Scheine zahlen. Nur wenn du offline in die
Läden gehst. In die Scheine. Aber ich will immer den Schein. Ich will den Schein in den Händen halten.
Ja, ich auch, aber.
Handicap würde ich auf gar keinen Fall gehen. Ich glaube, das wird wenn sie gewinnen, glaube ich, wird es ein 2-1.
Und übrigens, was ich auch spannend finde, ist Bielefeld, ne? Sehr, sehr stark.
Die du hast im Chat schon gesagt, Bielefeld geht uns langsam auf den Sack.
Ja, aber super geil. Spiel jetzt gegen Stuttgart. Weltklasse.
Ja, aber sich für wen sind wir da? Kann man gar nicht sagen, ne?
Ach,
eigentlich Stuttgart.
Come on, Jungs, immer auf Platz 1 stehen. Da scheint die Sonne, also für Bielefeld.
Klar, für Stuttgart. Ja.
Haben wir letztes Jahr auch gesagt. Aber dann spielen sich irgendwie die anderen in den Rausch. Also ich glaube, ich bin auch für
Stuttgart. Ich glaube, Bielefeld ist gut. Die halten sich auch noch.
Hat also auch Hecking übrigens vor der Saison prognostiziert. Zeigt ja auch, dass er Ahnung hat. Er hat gesagt, Bielefeld kann die Überraschungsmannschaft sein. Spielen schon ganz lange zusammen. Und die nerven. Ja. Aber, die Bielefelder allem. Aber geiler Verein trotzdem. Ja.
Hamburg, Hannover, Bielefeld, ne? Aber wir sind zweiter Platz. Wir sind auf dem Aufstiegsrang. Also alles gut. Bis auf Hoffmann.
Hamburg, Hannover, Bielefeld. Ja. Auch ein Gesang, der immer ankommt. Ja, also gut, das heißt, wetttechnisch können wir jetzt gar nicht so viel machen eigentlich, ne?
Wieso? Wir setzen alles auf den HSV-Sieg und dann verdoppeln wir die Geschichte
schon mal. Was ist eigentlich, steht bei Jatta im Raum, dass Punkte abgezogen werden, wenn da jetzt was rauskommt? Weil ihr habt ja auf die HSV-Meisterwette gesetzt, also Meisteraufstiegswette, deswegen interessiert mich das so.
Aber die Einsprüche, die bisher eingelegt wurden, die sind ja schon zurückgezogen worden, unwiderruflich.
Das also heißt,
die Punkte, die wir jetzt auf dem Konto haben, die sind safe.
Dann ist eure Wette ja bombastisch mit dem Aufstieg, aktuell. Bei der Quote, die ihr eingeschlagen habt, läuft die ja.
Ja, es sind jetzt, ich meine, die Tabelle ist ja auch so: Stuttgart 17, HSV 16, Bielefeld 15 und dann kommt erstmal lange nichts, Heidenheim 11. Also da haben sich schon drei Leute abgesetzt, aber muss halt auch irgendwie am besten unter die ersten zwei gehen. Ansonsten ist das wieder so eine Zitterpartie. Aber Relegation machen wir auch keine Sorgen, das können wir auch. Also von daher.
Wir müssen kaum noch arbeiten,
wenn das weitergeht. Ja, steigen wir auf.
Wenn der Fußball so vorhersehbar bleibt.
Alles wird geil. Mit Hecking kommen wir nächstes Jahr ins Europa und dann müssen wir noch irgendwie an Hoffmanns Stuhl sehen.
Jetzt beende ich die Geschichte mal. Ja. Also Abbruch und wir hören uns nächste Woche dann. Ah, da müssen wir uns noch was überlegen. Nächste Woche arbeite ich nicht mehr hier. da können wir nicht mehr ins Radiostudio gehen.
Hast du aber eben schon erzählt, mit den Wetten verdienst du genug.
Also, ja, müssen wir uns denken. Ein Podcast-Gerät anschaffen. Falls ihr eine Idee habt, wenn ihr irgendeinen Tipp habt oder, keine Ahnung, vielleicht macht ihr ja selbst sowas in der Richtung, irgendwie so in halbwegs annehmbarer Qualität, aber jetzt nicht zu teuer.
Du redest jetzt vom
Podcast-Gerät, Aufnahmegerät. Nicht von
der Wette, ne?
Equipment. Ja. Okay, aber ich dachte, das eine geht mit dem anderen einher, weil wir so viel beim Wetten verdienen, was leider nicht der Fall ist, können wir uns ja easy so ein Gerät leisten. Nee, aber ich würde so sagen, wir träumen von so einem Ding 300 bis 500 Euro irgendwie.
Ja.
Aber
wir sind also, da völlig offen.
Vielleicht kann ja jemand was empfehlen.
Ob Einzelmikrofon, ein Mikrofon in die Mitte, Hauptsache das Ding läuft.
Schreibt uns wirklich mal gerne bei Facebook, Instagram etc. an. Mehr haben wir nicht. Vielleicht hat jemand richtig Ahnung und kann uns da ein gutes Gerät empfehlen. Das wäre sehr, sehr nett.
Ja. Kommst du jetzt zu spät zum Fußball?
ein kleines bisschen, aber das Gute ist,
ich verpasse
taktisch nur das Warm-up.
Ja, ein Thema können wir noch reindrücken.
Steigt direkt zum Spiel ein. Bis dann. Tschüss. Ciao.